Es ist Dienstag, der 30. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek.
Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute gibt es wieder eine Menge Themen und Fragen, die nur darauf warten, hier besprochen und seziert zu werden. Und das darf ich wieder heute in gewohnt kompetenter Manier mit Jasmin. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Markus.
Jasmin, ich sehe da wieder mal ein Lachen auf deinem Gesicht. Also sieht man häufig, wenn man dich anblickt. Das ist auch das Schöne. Aber heute vermute ich einfach mal, du als Edelfan, ja, du als Premium-Swiftie, hast sicherlich beste Laune, weil Taylor Swift mit ihrem neuen Album The Tortured Poets Department mal wieder alle Rekorde gebrochen hat. In der ersten Woche nach Erscheinen direkt mal das neue Album weltweit über 2,6 Millionen Verkäufe. Außerdem in der ersten Woche über 1 Milliarde Mal gestreamt. Hat selbst Taylor Swift so noch nicht erreicht. Also sag mir, wie stolz bist du hier jetzt auf deinen Star?
Ich glaube, ich muss ganz viele Hörer enttäuschen, weil ich glaube, dass einige das Album sehr gut fanden. Ich finde, es ist das schlimmste Album, was sie rausgebracht hat. Ich finde, es völlig overhyped. Und ich kann nicht fassen, dass dieses Album im Vergleich zu ihren anderen so erfolgreich ist. Ich finde es wirklich richtig schlimm. Die Leute haben keinen Geschmack. Es tut mir leid.
Warum es so erfolgreich ist, also erstmal habe ich eine Erklärung gehört, weil sie einfach da auch noch mit der B-Seite so viele Titel aufs Album gepackt hat, dass zumindest was das Streaming angeht, irgendwie die Leute einfach über die Masse schon die Länge erzeugen, die dann Rekorde erzeugt. Und dann denken die Leute wieder, oh, dieses Rekordalbum habe ich noch nicht gehört und gehen auch mit rein. Könnte das vielleicht sein?
Ja, die Länge macht schon etwas aus, aber damals war es bei Midnights mit deutlich weniger Songs. Da gab es ja auch eine Deluxe Edition, die auch über 20 Songs hatte, war es trotzdem eine viel geringere Zahl. Das heißt, der Hype, der vorher erzeugt wurde, und ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte, gestreamt wird es nicht so oft, verkauft schon, weil sie sehr, sehr viele Schallplatten, sehr, sehr viele CDs rausgebracht hat. Aber Streaming, das hätte ich nicht gedacht. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es schlimm, dass es diese 31 Songs gibt. Ich wünschte, sie hätte diesen Rekord gebrochen mit 20 guten Songs. Sie sind wirklich bis auf 4 Songs wahnsinnig grottig. Aber jetzt sagst du mir, dass du das Album magst.
Ich finde es überhaupt nicht schlecht. Also deine Kategorie, das Schlimmste aller Zeiten, dem würde ich mich nicht anschließen. Ich finde schon auch, es ist jetzt kein Highlight, ja. Nichts, wo ich den absoluten Hype verstehe. Ich sag mal, wenn du irgendwie bei Apple Music oder sonst was sagst, spiel mal Taylor Swift und dann kommen Lieder vom Neuen und vom Alten, fällt es, glaube ich, mit der Zeit schwer zu sagen, ah, das ist das Neue. So, also jetzt Beyoncé-Style von wegen irgendwie immer mal was Neues ausprobieren, das kann man ihr nicht vorwerfen, aber deine Kategorie, die finde ich jetzt ehrlich gesagt schon auch ein bisschen hart.
Naja, also wenn man ein Diehard, also ein wirklich krasser Swiftie ist, dann weiß man auch, dass dieses Album das Trennungsalbum über den Sänger Matty Healy von The 1975 ist. Und sie hat sehr viel, also das Album ist so ein bisschen, ich möchte unbedingt, dass du mich cool findest, weil ich genauso klug bin wie du und deswegen habe ich ganz viele Metaphern reingesteckt. Und auch Post Malone seine Tattoos wegzuradieren im Musikvideo für die eigenen Zwecke, da sind viele Dinge los, die ich nicht akzeptieren kann. Und da Dua Lipas Album am Freitag rauskommt, hoffe ich auch, dass es nur eine Woche so war und der Hype vorbei ist, nur die Swifties es jetzt hören, damit wir nächste Woche sagen können, Dua Lipa ist auf der Eins. Aber das ist natürlich nur Wunschdenken.
Da sprechen wir natürlich dann auch drüber. Und ich fand, das war die tiefenpsychologischste Analyse von Taylor Swifts Album, die ich zumindest bisher gehört habe.
Das Kleingedruckte.
Zweifel an rechtmäßigem Einsatz von US-Waffen durch Israel, darüber berichtet die Zeit. Mitarbeiter des Außenministeriums der USA sind offenbar uneinig darüber, ob die von den USA gelieferten Waffen von Israel rechtmäßig verwendet werden. Das geht aus internen Berichten des Ministeriums hervor. Mitarbeiter verschiedener Abteilungen geben daran an, die Versicherungen von Seiten Israels, die Waffen würden in Einklang mit dem humanitären Völkerrecht eingesetzt, seien nicht glaubwürdig oder zuverlässig. 4 Stabsstellen haben einen Bericht vorgelegt, in dem mögliche Verstöße Israels gegen das humanitäre Völkerrecht aufgezählt werden. Darunter werden wiederholte Angriffe auf zivile Infrastruktur und geschützte Orte genannt, die hohe Zahl an zivilen Opfern in Gaza sowie die hohe Zahl von Todesopfern unter humanitären Helfern und Journalisten. So, also diese Debatte, die gesellschaftlich schon länger geführt wird, ob Israel gegen das Völkerrecht verstößt mit der Art, wie sie sich selbst verteidigen, geht also auch ins US-Außenministerium über. Markus, was ist denn dein erster Eindruck? Sind das jetzt einfach ein paar Stimmen oder kann man das ernst nehmen in der außenpolitischen Lage?
Das muss man ernst nehmen. Also ich würde mal sagen, wenn selbst im Außenministerium der USA massive Kritik an Israel und dem Vorgehen in Gaza geübt wird, dann scheint nicht alles völlig unproblematisch zu sein, um es mal vorsichtig zu sagen. Also das ist schon eine Nachricht, dass es dort unter den Top-Beamten Leute gibt, die sagen, also das ist nicht mehr verhältnismäßig, das verstößt gegen Völkerrecht, gegen geltendes Recht. Insofern ist es schon sehr, sehr ernst zu nehmen, aber es zeigt auch, und das hast du ja anklingen lassen, dass quasi diese Zerrissenheit auch in Deutschland in der Debatte über das, was Israel in Gaza macht, irgendwie quasi fast alles zurzeit spaltet, auch das amerikanische Außenministerium. Es gibt nämlich Stellen in diesem Ministerium, die die israelischen Zusicherungen, wonach irgendwie das alles nach Recht und Gesetz verläuft, die das akzeptieren. Die Abteilung, die für Militärhilfen und Militärlieferungen zuständig ist, zum Beispiel, warnte Außenminister Blinken davor, die Unterstützung auszusetzen. Dadurch würde Israels Verteidigungsfähigkeit eingeschränkt, ist nochmal ein anderer Aspekt, stimmt aber sicherlich auch. Also die Frage, ist das, was Israel macht, angemessen oder maßlos übertrieben und verstößt gegen Völkerrecht? Das ist die große weltpolitische Frage dieser Zeit und sie ist offenbar auch in der amerikanischen Administration sehr umstritten.
Ich muss ehrlich sagen, dass es da ankommt und in der Öffentlichkeit sozusagen als solche Meldung stattfindet, ist, glaube ich, ein großer Schritt, weil man da auch das außenpolitische Signal senden kann, okay, dass es sehr viele Opfer gibt, unter denen auch viele Kinder und Frauen sind, und die große Frage nach, welchen Schutz haben die eigentlich, wenn sie nicht selber die Hamas befürworten, aber halt in dieser Region leben, nicht rauskommen, viele Familienangehörige verloren haben und halt eben auch der Faktor Journalisten und Leute, die dort vor Ort humanitäre Hilfe leisten, oder Ärzte. Deswegen muss ich erst sagen, ich habe mich ein bisschen gefreut darüber, dass diese Kritik auch laut wurde, damit diese Debatte überhaupt langsam zulässig wird. Weil es wird oft abgewunken mit der Selbstverteidigung und dem Recht darauf, dass ich auch überhaupt nicht in Frage stelle. Aber das Maß, in dem das passiert und auch bis zu welchem Maß und wie hoch die Bestrebungen sind, einen Geiselaustausch zu schaffen und weniger zivile Opfer dort im Gazastreifen zu haben, das ist schon was, was man, glaube ich, der israelischen Außenpolitik vorwerfen kann. Und vielleicht ist das ja ein weiterer Schritt, um da irgendwie die Mitte zu finden, sodass es einfach auf beiden Seiten weniger Schmerz gibt.
Also ich würde mit dem Verständnis für Israel ja sogar noch weitergehen und sagen, ich hätte sogar Verständnis, wenn das erklärte Ziel ist, wirklich auch den letzten bekennenden Hamas-Kämpfer unschädlich zu machen, aus dem Verkehr zu ziehen. Ob das nur mit der Art und Weise geht, wie Israel bisher vorgeht, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten, will ich mir auch nicht die Kompetenz anmaßen. Ich sehe einfach nur, wie es Israel dann doch schadet, wenn selbst der treueste oder einer der treuesten Verbündeten und der wichtigste Waffenlieferant jetzt solche Diskussionen anführt. Ich glaube nur, dass der Angriff von Iran auf Israel vor zwei oder drei Wochen, dass der die Debatte jetzt doch nochmal verändert hat, weil ich glaube, am Ende wird sich die USA nicht trauen, die militärische Hilfe für Israel einzudämmen oder einzuschränken oder gar zu stoppen, weil Israel gegenüber den Hauptaggressor in dieser Region, Iran, natürlich weiter verteidigungsfähig bleiben muss.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Hochverrat und Terror? Prozess um Reichsbürger in Stuttgart gestartet. Das berichtet der SWR. In Stuttgart hat gestern der erste von drei Prozessen gegen die sogenannte Reichsbürgergruppe um Heinrich Prinz Reuß begonnen. Es handelt sich um einen der größten Antiterrorprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Allein die Prozessakten umfassen mehr als 700 Ordner mit insgesamt 400.000 Blatt. Die vollständige Anklageschrift ist sogar 605 Seiten lang. Der Gruppe um Prinz Reuß wird vorgeworfen, die Besatzung des Reichstags und den Sturz des politischen Systems in Deutschland vorbereitet zu haben. Die neun Angeklagten, die zum, Zitat, militärischen Arm der Gruppierung gehören, sollen die Machtübernahme durch Waffengewalt vorbereitet haben. Tote sollen sie dabei auch in Kauf genommen haben. Für den politischen Umsturz hatte die Gruppe bereits mit dem Aufbau eines deutschlandweiten Netzes von knapp 300 militärisch organisierten Verbänden, sogenannten Heimatschutzkompanien begonnen. Also, das, was da läuft, tatsächlich ein Riesenakt. Also da hat man den Eindruck, der Staat, die Staatsanwaltschaft nimmt diese Gruppe sehr, sehr ernst. Größter Prozess vom Umfang her seit Ewigkeiten. Die ganze Zeit, die ganze Energie, das Geld, was da reingesteckt wird. Hältst du das für angemessen, weil es sich hier tatsächlich um eine ernstzunehmende Bedrohung gehandelt hat? Weil andererseits kann man ja auch sagen, okay, die Leute mögen es ernst gemeint haben, aber irgendwie war das natürlich auch ein bisschen skurril und Slapstick, also deren Großmachtsfantasien, die die da hatten.
Ich glaube, dass es eher so ein Momentum setzt für alle anderen Gruppierungen, die ja oft mit dieser Sprache und diesem Framing spielen, ne, in ihren Telegram-Gruppen, und dass sie das System stürzen wollen, weil es einfach etwas Antidemokratisches, Rechtsverstoßendes ist. Und ich meine, wenn wir uns dieses riesige Waffenarsenal anschauen und das Geld, das dahinter stand, das da war, es ist total egal, ob es funktioniert hätte oder ob es ein bisschen läppsch gewesen wäre, aber trotzdem die Bereitschaft dazu und diese Umsturzfantasien, den rechtlich sozusagen das Handwerk zu legen und da zu zeigen, okay, man verfolgt das konsequent, man ist in diesen Gruppierungen drin, man hat da ein Auge drauf und es ist nicht einfach, vielleicht auch, wenn sich mehr Leute anschließen, es in größerem Stil machen, mehr Waffen anlegen, finde ich es als symbolischer Prozess auch wahnsinnig wichtig, gerade in Zeiten nach Corona, wo man so dachte, ja, okay, davon gibt es eigentlich jetzt keine Spinner mehr und die sind auch ganz wenige. Die gibt es überall.
Finde ich einen sehr guten Punkt und insofern finde ich auch den ganzen Aufwand dann doch rechtfertigt. Und auch wenn einige Figuren, also der Koch zum Beispiel oder diese AfD-Tante, die bis vor kurzem noch für die AfD im Bundestag saß, ich weiß gar nicht, welches Ministerium die übernehmen sollte, dass das wirklich sehr skurrile Figuren sind und auch so deren programmatische Aussagen, die da recherchiert wurden, wirklich himmelschreiend sind. Also ganz unbedeutend waren sie dann tatsächlich nicht. Also sie sind zumindest systematisch vorgegangen, haben viel Geld eingesammelt, hatten schon ein beträchtliches Waffenarsenal, rund 380 Schusswaffen, fast 350 Hieb- und Stichwaffen, 500 weitere Waffen sowie 148.000 Munitionsteile. Das ist schon eine ganze Menge. Ich würde jetzt auch sagen, ganz zum Umsturz hat das nicht gereicht, aber es zeigt schon, die haben es wirklich ernst gemeint.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre. Es war ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja, die haben also streng genommen gar nicht. Und die neue sechsteilige Podcast-Serie Milli Vanilli, ein Popskandal, gehostet von Aminata Belli, der erzählt von einem der größten Skandale der Musikgeschichte. Denn als 1990 herauskommt, dass Rob und Fab, die beiden Gesichter der Band Milli Vanilli, keinen ihrer Songs selbst gesungen haben, da sorgt das für eine riesige Aufregung in der Öffentlichkeit. Und die beiden Künstler, ja, die wurden zur Zielscheibe der Medien. Für ihren Ruhm und Erfolg haben sie die ganze Welt belogen. So wird die Geschichte häufig erzählt, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Milli Vanilli, ein Popskandal, gibt einen nie dagewesenen Einblick in das, was wirklich passierte, als aus dem Popmärchen ein Albtraum wurde. In exklusiven Interviews kommen Menschen zu Wort, die die Geschichte hautnah miterlebt haben. Unter anderem Frontmann Fab Marvin, die Produzenten Frank Farian und Ingrid Segiet und viele mehr. Es ist eine Geschichte über Macht und darüber, was passiert, wenn sie in die falschen Hände gerät. Es ist auch ein Einblick in das Pop-Business, wie Menschen zu Stars gemacht werden, wie schnell sie fallen können und wie weit sie bereit sind, für den Erfolg zu gehen. Milli Vanilli, ein Pop-Skandal, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Infos findest du wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge, die ich übrigens ausschließlich selbst gesprochen habe.
Das ist ja drollig.
They thought I was a child. US Airline repeatedly registers 101-year-old as baby. Das berichtet der Guardian. Das Buchungssystem einer amerikanischen Airline kann offenbar nicht mit Fluggästen im Alter von über 100 Jahren umgehen. Für eine 101-jährige Frau hatte das zur Folge, dass sie bei der Buchung wiederholt als Säugling registriert wurde. Denn aus dem Geburtsjahr 1922 machte das Buchungssystem immer wieder das Jahr 2000.
2022. Am Flughafen und beim Kabinenpersonal führte das natürlich zu Verwirrung, denn sie erwarteten ein Baby und trafen stattdessen auf eine alte Dame, die auf einen Rollstuhl angewiesen war. Der Frau zufolge besteht dieses Problem, seit sie 100 Jahre alt geworden ist. Sie will aber weiterfliegen und hofft darauf, dass das Buchungssystem bald auch ihr hohes Alter richtig verarbeiten kann. Ja, also das kann ich mir schon lustig vorstellen, wenn da die Besatzung steht und ihr checkt, okay, wo können wir jetzt hier das Baby und sitzt es auch an der Wickelklappe und dann kommt jemand mit stolzen 100 Jahren oder 101 Jahren da an.
Ein weiterer Fall einfach von Altersdiskriminierung, ne? Also diese Welt hat auch nicht erkannt, dass die meisten Leute wahrscheinlich die 100 erreichen können oder werden. Und ich glaube, die Welt muss sich jetzt einfach darauf vorbereiten, dass wir sehr viele alte Leute haben werden, die mit 102 einfach mal nochmal locker, flockig irgendwie im Inlandsflug Urlaub machen gehen. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann als Baby gehandhabt wird, weil dann kriegt man ja trotzdem eine Sonderbehandlung. Und die kann ja bei Airlines meistens nicht schlecht sein, oder? Also ist ja auch schon einfach ein First World Problem.
Als Baby fliegst du sogar umsonst, also bei fast allen. Dieser Vorteil, klar, aber sie muss offenbar mit dem Rollstuhl reisen und insofern gab es da schon logistische Probleme. Ich habe nochmal dran gedacht, irgendwie, wenn du, musst ja mittlerweile bei fast allem irgendwie dein Geburtsjahr angeben, was im Internet buchst, machst oder haben willst. Und ich finde es bei mir schon manchmal nervig, wie weit ich da runterscrollen muss, ja. Aber wenn du dann 101 bist, um dein Geburtsjahr einzugeben, da bist du ja schon einen halben Tag einfach mit der Suche quasi deines Geburtsjahrs zugange.
Ja, die Frage wäre natürlich, was ist denn das höchste Geburtsjahr, was man da, also das jüngste sozusagen, was macht man da? 1930? Was macht man denn da?
Naja, diese Frau ist ja 1922 geboren. Also um ihr gerecht zu werden, muss es mindestens so weit zurückgehen. Ich würde dann ja sagen, um safe zu sein, also wie alt ist der aktuell älteste Mensch? Ich würde mal sagen
126, glaube ich.
Oh, okay, gut. Aber
da müssen wir 1900 einfach draus machen.
Warum nicht 1900, genau?
Guck mal, wir sind hier pro Alter, also pro gegen Altersdiskriminierung. Finde ich super, Markus.
Endgültig zu weit gegangen.
Gepöbel und Gewalt gegen Wahlkampfhelfer in Sachsen, das berichtet der Spiegel. Mehrere Wahlkampfhelfer der Grünen sind am Wochenende in Sachsen angegriffen worden. In Chemnitz, Zwickau, Freiberg und Penig sollen die Unterstützer der Grünen körperlich angegangen oder beleidigt worden sein, als sie Plakate für die Partei aufgehängt haben. Immer wieder waren die Grünen in den letzten Monaten Ziel von Übergriffen, doch Christine Furtenbacher, die sächsische Co-Vorsitzende der Grünen, erklärte, nun sei eine neue Eskalationsstufe erreicht. Auch die SPD, Volt und die Linken berichteten, dass ihre Wahlkampfteams in Sachsen bereits angegriffen, bedroht oder beleidigt wurden. Der Landesvorsitzende der SPD befürchtet deshalb, der Wahlkampf in diesem Jahr könnte der härteste seit 1990 werden. Eine Mitschuld daran sieht er insbesondere bei der AfD und der extrem Rechten. Ja, das habe ich im Internet schon mitbekommen und es gibt immer vermehrt Berichte und ich habe das in dem Stil auch noch nicht mitbekommen. Ist das jetzt, also man könnte man ganz vermurkt sagen, das ist jetzt ziemlich einfach, das zu sagen, dass es so schlimm ist wie noch nie? Oder ist es wirklich etwas, was die Demokratie beeinträchtigt und auch Leute dazu bringt zu sagen, ich mache keinen Wahlkampf mehr, ich hänge nichts mehr auf, ich fühle mich davon bedroht?
Ja, es klingt in den Einzelfällen so, dass man sagt, okay, sowas kann mal passieren. Da ist zum Beispiel dieser Fall, steht alles in dem Artikel am Samstagvormittag, ein 37-Jähriger in Chemnitz, der für die Grünen Plakate an Lichtmasten aufhängen wollte. Und dann kommt jemand und entreißt dem die Leiter, schlägt damit auch das schon aufgehängte Plakat runter. Dann in Zwickau 4 Männer, die 2 grüne Wahlkampfhelfer angegangen sind, körperlich auch. Und als einer der Angegriffenen Polizeinotruf wählt, dann wird dem einfach mal das Telefon aus der Hand geschlagen und es werden Schläge angedroht und sie werden auch erfolgreich genötigt, die Plakate wieder abzuhängen. So, das sind alles keine Kapitalverbrechen, es sind keine Einzelfälle. Es gibt offenbar eine zunehmende Gewalt und eine Rückeroberung der Straße. Politik findet zumindest in Zeiten von Demonstrationen und in Wahlkämpfen auch auf der Straße statt. Und es war immer bei aller inhaltlichen Differenz, war es lange Zeit ein Konsens, dass man sich dabei zumindest nicht körperlich irgendwie davon abhält, Werbung für die eigene Position zu machen. So ablehnenswert man das findet. Diese Grenze wird systematisch und auch immer häufiger nun überschritten. Das macht mir riesige Sorgen. Es scheint wieder so eine Bereitschaft zu geben, politische Positionen körperlich und mit Gewalt quasi durchzusetzen. Und da kommt dann schon so das Gefühl auf, es weimaret wieder. Also das war quasi die lange Vorläuferzeit zum sogenannten Dritten Reich, wo einfach die politische Kultur so rau und auch so körperlich war, dass es dann sich immer weiter aufschaukelte. Hier sind wir vielleicht maximal am Anfang einer solchen Entwicklung, aber auch solche Anfänge müssen ernst genommen werden.
Ja, ich glaube, dass die Hemmschwelle einfach viel niedriger ist als vor einigen Jahren. Und gerade bei den Grünen ja auch, wenn wir uns anschauen, wie Politiker geschützt werden müssen. Ne? Also besonders Ricarda Lang, Robert Habeck, wenn sie bei Veranstaltungen sind, weil man nicht weiß, wie weit gehen Leute, werden die auch körperlich angegriffen. Das heißt, die leben ja auch in ständiger Angst, obwohl das sozusagen ihr Beruf ist. Und wenn sich das auf die kleinere Ebene, die ja auch nicht so geschützt ist, wie etablierte Politiker überträgt, ist das natürlich schlimm. Und ich frage mich halt so ein bisschen, wie man dem begegnet, weil das gesellschaftliche Klima müsste sich ja so ändern, dass Leute sich nicht mehr sogenannt entitled fühlen, dass sie das machen können. Weil wie kommt man auf die Idee, wenn da jemand Plakate aufhängt, einfach die einzelne Person anzugreifen? Die hängt am nächsten Tag das Plakat wahrscheinlich wieder an diese Stelle. Es ist ja eher so eine persönliche Frustration und Wut und antidemokratische Haltung, die man an diesen Leuten auslässt in dem Moment. Und das ist ja schon eher ein längerer Prozess, das wieder rauszubekommen, als zu sagen, da gehen wir jetzt so und so vor und dann hat sich die Sache.
Leider. Also das sehe ich ganz genauso, dass man kurzfristig da gar nicht auf große Verbesserungen, und es sind nicht nur die Grünen, auch wenn sie derzeit für die Rechten das Feindbild Nummer eins sind, sondern es betrifft, du hast ja genannt, auch Parteien wie Volt, die Linke, SPD, und das Gros der Gewalt kommt von rechts, auch wenn hier der Hinweis dann auch immer gemacht werden muss, dass es auch Angriffe auf AfD-Politiker oder Wahlkreisbüros von der AfD gab, von der extrem linken Szene. Aber das Gros der Gewalt kommt von rechts gegen linke Parteien wie die Grünen. Und ja, es geschieht vor allem an Orten, wo sich Radikale von einer mehrheitlichen Stimmung gedeckt und geschützt fühlen. Und ich glaube, solange sich diese Grundstimmung, wir reden nicht pauschal über den Osten, wir reden über einzelne Regionen dort, es gibt auch ähnlich vergleichbare Fälle im Westen, aber natürlich gibt es Orte im Osten, wo sich Radikale von der Mehrheit quasi getragen fühlen. Und diese Mehrheitsmeinung, das ist mindestens so gefährlich wie die Gewaltbereitschaft von Radikalen.
Gucken mal, wer da spricht.
Mehrheit der Deutschen befürwortet höhere Verteidigungsausgaben. Das berichtet die Zeit. Einer Forsa-Umfrage zufolge spricht sich eine deutliche Mehrheit dafür aus, angesichts der veränderten Sicherheitslage die Verteidigungsausgaben anzuheben. 68% der Befragten gaben an, dass Deutschland und die europäischen NATO-Verbündeten die Militärausgaben deutlich erhöhen sollten. 29% nur waren dagegen. Unter Anhängern der CDU findet die Erhöhung der Militärausgaben die höchste Zustimmung. Hier sind sogar 90% dafür, aber auch bei den Anhängern der AfD, die der Forderung am wenigsten zustimmen, sprach sich dennoch eine Mehrheit von 61% für höhere Verteidigungsausgaben aus. Sind das Zahlen, Jasmin, die dich überraschen, oder kann man hier ablesen, dass quasi das Gros der Bevölkerung die Zeitenwende verinnerlicht hat und auch weiß, dass man dafür bezahlen muss?
Ich glaube, Letzteres stimmt. Ich glaube, besonders nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich da die Meinung vieler realpolitisch gesehen geändert. Aber es ist natürlich auch so eine Wohlfühlposition, ne? Also so ein bisschen mehr Geld, und dann hat man vielleicht auch moralisch was abgeliefert und hat unterstützt und kann sich sicher sein, okay, dann kann einem vielleicht eher nichts passieren. Das ist das, was diese Zahlen mir als Gefühl geben. Aber ich glaube, dahinter müsste sich ja noch was Neues draus formulieren.
Und mal ganz kurz, man muss natürlich als Ergänzung auch noch sagen, dass die Leute nicht gefragt werden, bei welcher staatlichen Leistung denn stattdessen gespart werden soll.
Zustimmung zu, dass in irgendetwas mehr investiert wird, ist ja wahnsinnig einfach. Aber die Bereitschaft ist in der eigentlich pazifistischen Gesellschaft, von der ich nicht glaube, dass sie je so pazifistisch war, wie sie sich gegeben hat. Gehörst du auch zu den Leuten, die das gut finden, Markus, dass das erhöht wird?
Ja, also ich gebe auch unumwunden zu, vor 3 Jahren hätte ich das nicht gesagt. Aber was Wladimir Putin uns und der Welt vor Augen führt, hat auch meine Sicht darauf geändert. Und ich würde mir immer noch wünschen, wir würden das Geld für alles Mögliche andere ausgeben als für Waffen und Soldaten auch. Natürlich, die wollen auch bezahlt werden. Aber ja, ich halte es derzeit, nicht nur derzeit, sondern wirklich langfristig leider für unumgänglich.
Würdest du denn auch, also entschuldige, dass ich jetzt so anschließe, aber es gibt ja auch gerade die Debatte rund um die Dienstpflicht und die Art, wie wir junge Menschen darauf vorbereiten, dass es vielleicht eine Vergrößerung der Bundeswehr geben soll. Bist du denn dafür oder würdest du da einen Punkt machen?
Ich weiß, dass nach der vielleicht etwas zu schnellen und zu fixen Abschaffung unter Angela Merkel und Karl Theodor zu Guttenberg es sehr, sehr schwer wird, die Wehrpflicht wieder quasi zurückzubringen und zurück zu implementieren. Aber ich fände es eigentlich richtig, weil ich dieses Konzept der Berufsarmee letztlich nicht unterstütze und dieses alte Konzept vom Staatsbürger in Uniform und nicht so eine Truppe, die da untereinander ist, sondern wirklich quasi erzwungenermaßen die ganze Gesellschaft Teil dieser Armee ist, das hat mir besser gefallen. Und ich glaube, auch in so ernsten Zeiten, wo es wieder auf Verteidigungsbereitschaft zumindest stärker ankommt, wäre das ein wichtiges Signal, dass man sagt, okay, dem kann man sich nicht so leicht entziehen. Das geht uns leider alle an.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also ich glaube, dass ich da zu einer Minderheit gehöre, zumindest in meiner Altersklasse. Aber ich bin auch eine Person, die früher überlegt hat, zur Bundeswehr zu gehen. Also ich komme da aus einer ganz anderen Sparte.
Wann war das?
Da war ich 16. Das war wirklich, okay. Das habe ich mich ernsthaft gefragt, weil ich auch glaube, und das wird auch wichtig werden. Erstens ist Frieden etwas wahnsinnig Fragiles. Und wir haben ja gesehen, dass man auch in Europa nicht weiß, wie schnell sich Dinge ändern können. Und weiteres ist auch, dass gerade an solchen Orten sehr, sehr viele Patrioten und auch Rechtsextreme so ein Sammelbecken finden. Und ich finde, dass die Bundeswehr ja auch eigentlich ein demokratischer Spiegel der Gesellschaft sein sollte. Ne? Also das, was man in der Gesellschaft findet, sollte auch in der Bundeswehr sein. Und das ist nicht der Fall. Es sind wenige migrantische Personen. Es ist im Parteienspektrum nicht unbedingt divers. Das kann man zumindest annehmen. Und dementsprechend auch der Nährboden für rechtsextreme Gruppen. Und ich glaube, so eine zwanghafte Politisierung, wenn wir allein die Frage in den Raum werfen, Dienstpflicht ja oder nein, auch dass junge Leute sich wieder mit dieser Frage beschäftigen, was sie dann eigentlich machen, ist wahnsinnig vonnöten, weil man gerade bei uns irgendwie diese Friedensfrage so wahnsinnig salopp über die Schulter wirfen und sagen, ja, passiert eh nichts und wenn, dann ist, na, ist egal, denken wir nicht drüber nach. Deswegen finde ich eigentlich, dass Boris Pistorius damit eine gute Debatte anstößt. Die muss nicht daran enden, dass wir das tun. Ich fände es gut, wenn es passieren würde. Ich glaube, von sozialem, freiwilligen sozialen Jahr bis hin zum richtigen Dienst tut das einer Gesellschaft gut. Das ist natürlich auch die Frage der Bezahlung. Dafür kriegt man nämlich nicht so viel. Aber das sind ja alles kleine Fragen, die können wir ja dann beide beantworten, fachkundig, wenn es soweit ist, Markus.
Noch kleiner Nachtrag zur politischen Diversität innerhalb der Bundeswehr. Bei den Jüngern von Prinz Reuß waren auch einige aus dem sogenannten Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, über das schon viel diskutiert wurde. Also das nur dazu. Aber Jasmin, die Frage ist, du wolltest es mit 16. Würdest du denn da heute auch noch zur Bundeswehr gehen?
Wenn es soweit ist, ja.
Alte weiße Männer.
Hoeneß gibt im Tuchel-Zoff keinen Millimeter nach. Das weiß der Fokus zu berichten. Heute Abend, ja, großes Spiel. Da trifft der FC Bayern im Halbfinale der Champions League auf Real Madrid. Doch das für die Bayern so wichtige Spiel wird gerade vom öffentlich ausgetragenen Streit zwischen Trainer Thomas Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeneß überschattet. Hoeneß hatte Tuchel öffentlich vorgeworfen, er fordere lieber neue Spieler, wenn es schlecht laufe, anstatt die eigenen zu stärken. Außerdem hatte Hoeneß anklingen lassen, dass Tuchel den Spielern gegenüber zu selten seine menschliche Seite zeige. Doch statt zurückzurudern oder sich für den öffentlich ausgetragenen Streit zu entschuldigen, legte Hoeneß jetzt noch einmal nach. Er stehe zu seiner Aussage und sei, Zitat, wild entschlossen, seine Meinung auch in Zukunft öffentlich bekannt zu machen. Also das ist natürlich für alle fußballpolitischen Beobachter ein Fest, diese Ansage, dass Uli Hoeneß, der immer für seine sogenannte Abteilung Attacke früher als Manager bekannt war, dass er jetzt ankündigt, also dass er wieder noch deutlicher und entschiedener hier reingrätscht. Also das war tatsächlich letzten Freitag bei einer öffentlichen Veranstaltung der Kollegen von der FAZ. Da hat er diese These erhoben, dass Tuchel offenbar lieber neue Spieler verpflichte, als die, die da sind, auch die jungen Talente, zu fördern. Tuchel hat das sehr persönlich genommen, hat gesagt, vor der Fernsehkamera, er sei gekränkt und falscher könne eine Aussage nicht sein. So ein bisschen weinerlich wirkte das auf mich, weil im Kern hat Hoeneß, glaube ich, recht, weil Tuchel hat die ganze Zeit gesagt, dieser Kader reicht nicht, ich brauche neue. Er hat dann seinen Willen oftmals nicht bekommen, aber das Signal war klar. Also das Material reicht mir nicht. Und dahinter steckt natürlich auch ein mangelndes Zutrauen in die Spieler, die da sind, auch in die jungen Spieler. Natürlich hat er am Ende mit denen gearbeitet und jemand wie Musiala ist auch besser geworden. Aber hier muss ich Hoeneß gegen den Meinungsmainstream, der gerade herrscht und der Hoeneß quasi kreuz und quer, rechts und links eine um die Ohren gibt, würde ich ihn fast verteidigen. Wem gibst du recht, Jasmin?
Ich bin da ganz bei dir, weil ich ehrlich gesagt aus meiner Arbeitsmentalität im Leben auch eher mitnehme, dass man eher am vorhandenen Gefüge arbeitet, anstatt da immer neue Faktoren mit reinzubringen. Also da würde ich rein psychologisch würde ich da schon zustimmen, weil ich glaube, dass das ja auch immer ganz viel mit Dynamiken macht, wenn man Leute austauscht und neu einkauft. Vielleicht werde ich jetzt gecancelt, weil ich irgendwas gesagt habe, was pro Hoeneß ist. Keine Ahnung, wie läuft das bei euch? Ich bin so richtig so Anti-Fußballfrau, I don't know.
Selbst die Bild-Zeitung, die jetzt bisher nicht dafür bekannt war, allzu streng mit Uli Hoeneß ins Gericht zu gehen, also die hat jetzt auch gesagt, dass langsam würde der Patriarch vom Tegernsee zum Problem. Und man kann tatsächlich kritisch über den Zeitpunkt reden. Also wie gesagt, in der Sache gebe ich Hoeneß durchaus recht, aber vor diesem wichtigen Spiel heute und dann kommt noch das Rückspiel, es ist Halbfinale Champions League gegen Real Madrid, den Vorjahressieger und es ist die letzte Chance für den FC Bayern, dieser Saison noch irgendwas Zählbares zu erreichen. Die Meisterschaft werden sie nicht gewinnen, im Pokal sind sie schon lange raus und jetzt kann man natürlich sagen, also lieber Uli Hoeneß, warum hast du nicht noch 3 Wochen gewartet?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch bringen darf, aber ich finde ja dafür, dass beide Männer, sowohl Hoeneß als auch Tuchel, stilmäßig sehr fest bei ihrer Meinung bleiben, könnten sie sich ja da einen gemeinsamen Nenner finden. Also ich habe mal so eine kleine Style-Analyse für dich mitgebracht.
Jetzt kommen wir zum Wesentlichen.
Ja. Ich habe mir mal so Tuchel genauer angeguckt und da würde auch unser Redaktionsleiter Yannick, glaube ich, zustimmen, dass das eher so ein, das ist ja so ein moderner Skinny-Mitte-Boy. Also ne, der trägt immer so dunkle Farben, hat einen ernsten Blick, ist so ein, der steht mitten im Leben und interessiert sich nicht dafür, wie er aussieht. Und auch Uli Hoeneß dann so entweder bayerische Tracht oder so ein dunkler Kaschmir-Pullover mit so einem Hemd drunter, das so halb ungebügelt ist, in irgendwelchen Schuhen, die man reingeflutscht ist, weil man musste schnell rausgehen, um zu zeigen, dass man so bodenständig ist. Eigentlich haben sie ja, was den Stil betrifft, sind sie beide standhaft und bodenständig. Vielleicht können sie ja da noch mal miteinander reden oder einfach mal zusammen im Weingarten shoppen gehen.
Das verbindende Element, meinst du, ist quasi, dass sie beide nicht allzu viel Wert auf ihr Äußeres legen.
Nee, und vor allen Dingen nicht abrücken von ihrem Stilprinzip. Und wenn man von was nicht abrückt, dann kann man das ja auch bei Spielern versuchen. Das ist mein Take.
Ja, wir können über diesen Kanal dieses Vermittlungsangebot von dir quasi mal weiterreichen. Aber ich glaube, und das ist ja auch das Irre an dieser Geschichte, es war vollkommen klar, dass jemand wie Thomas Tuchel beim Uli Hoeneß FC Bayern nicht funktioniert und trotzdem wurde dieses Experiment gewagt. Also wie gesagt, wir geben das weiter, aber ich glaube keine Minute, dass diese beiden noch eine Minute freiwillig miteinander verbringen.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Amazon-Retoure, Paar verschickt versehentlich Katze im Paket. Das berichtet der Business Insider. Weil ihre Katze Pakete liebt, hat eine Familie aus Utah sie aus Versehen zusammen mit einer Amazon-Retoure nach Kalifornien geschickt. Die Katze hatte sich offenbar im Paket versteckt und war daraufhin ohne Futter und Wasser mehrere 100 Kilometer durch die USA gereist. Während die Familie zu Hause eine große Suchaktion begann, befand sich die Katze deshalb auf dem Weg nach Kalifornien. Dort öffnete ein Amazon-Mitarbeiter das Paket und brachte die Katze, die trotz der langen Reise bei guter Gesundheit war, zu einer Tierärztin. Weil die Tierärztin über den Mikrochip der Katze ihre Besitzer ermittelte, konnten diese ihr Haustier kurz darauf in Kalifornien abholen. Die Besitzerin der Katze rät deshalb allen Tierbesitzern, ihre Tiere ebenfalls mit einem Mikrochip zu versehen. Es ist schon ein bisschen funny, ist ja schön, dass sie überlebt hat, deswegen kann man sich auch darüber lustig machen. Ich frage mich so, hat die kein Geräusch gemacht, als man das Paket hochgehoben hat und das irgendwie abgegeben hat im Paketshop, dass das passiert?
Da siehst du einfach mal, wie gestresst irgendwie die ganzen Mitarbeiter bei Amazon sind, dass die einfach auf die kleinen zwischenmenschlichen oder tierischen Signale gar keine Achtung geben können, weil sie irgendwie in ihrem schnell weiter sind. Also so ist die Katze dann offenbar unbemerkt, zusammen übrigens mit 5 Paar Arbeitsstiefeln mit Stahlkappen, mit denen war sie gemeinsam im Karton, dann angekommen. Und gut, dass sie bester Gesundheit ist und gut auch, dass sie diesen Mikrochip hatte, so, weil ansonsten wäre sie zwar da angekommen, aber niemals zu ihren Besitzern zurückgekehrt. Ja, Jasmin, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte dir mal erzählt von meinem einzigen Haustier, Eckbert.
Ich finde, wir können öfter an ihn erinnern. Es war so eine besondere Persönlichkeit.
Ein wunderbares Wirbelschwein. Und ich sag mal, ich habe das ja erzählt, wie der damals, als wir in Sommerurlaub gefahren sind, bei meinem Onkel geparkt wurde und dann zusammen mit den Rennmäusen in den Käfig musste, was dann wahrscheinlich zum Herzinfarkt führte. Und wenn ich solche Meldungen lese, dann kommt natürlich bei mir dieser Alternativgedanke, hätte es doch damals schon Amazon gegeben und ich hätten, oder wir hätten ihn aus Versehen zusammen mit 5 Paar Arbeitsstiefeln nach Nevada geschickt und er hätte schon einen Mikrochip gehabt. Das muss man sagen, hatte Eckbert damals auch nicht. Du, ich hätte ihn wiederbekommen. Ich wäre persönlich nach Nevada geflogen und hätte ihn abgeholt, aber ja, das tut eigentlich auch nichts zur Sache, aber auf solche Gedanken komme ich dann halt.
Kurze Frage, wie alt werden Tiere wie Eckbert denn überhaupt? Also wie viel hätte es denn noch gebracht und wie alt war er, als er gestorben ist?
Ja, also Eckbert hätte das Potenzial gehabt, wirklich ein sehr altes, weißes Wirbelschwein zu werden. Sein Tod liegt mittlerweile, ich glaube, über 30 Jahre zurück.
Ich hätte ihn nicht kennenlernen können. Das ist ja schlimm. Und dann erzählst du auch noch so viel von ihm. Aber Legacy of Eggy the Eggbird.
Und damit sind wir schon fast am Ende.
Söder ist.
Söder verlost weitere Eier. Ich habe jetzt einen ganz schlimmen historischen Witz auf der Zunge liegen, den mache ich nicht. Das berichtet nämlich die FAZ. Nachdem Markus Söder schon zu Ostern ein großes Schokoei mit seinem eigenen Bild in die sozialen Medien verlost hat, geht es nun weiter mit den Eiern. Am Freitagnachmittag teilte Söder mit, dass nach dem Riesenerfolg an Ostern jetzt 3 weitere Eier verlost würden. Eins davon ist aber für Friedrich Merz reserviert, nicht für mich. Das haben einige Leute angenommen in den Kommentarspalten von Markus Söder auf Ex, aber es ist nicht so, aber es sind 2 weitere Eier da, Markus. Und du weißt ja, wir haben eine ganz besondere Verbindung. Und du weißt jetzt, was ich von dir mir wünsche. Jetzt am Ende dieses Podcasts.
Ich will mal darauf hinweisen, dass ich schon beim ersten Ei, beim Meister persönlich, für dich werben wollte. Leider viel zu spät kam. Da meinte, also ja, das ist schon längst vergeben. Also eine Frau aus, weiß ich auch nicht mehr. Tja.
Gib alles.
Lieber Dr. Söder, nachdem es beim ersten Ei schon nicht geklappt hat und das zweite Ei an ein drittes Ei geht, hoffe ich, dass wenigstens eines der 2 verbliebenen Eier an meine liebe Podcast-Partnerin Jasmin Embarek geht. Glauben Sie mir, Sie könnten niemandem ein schöneres Geschenk machen.
Nee, es ist auch eine Frage von verdient. Ja, also ich finde, Markus Söder könnte auch mal kurz in sein Journal reinschreiben, wer was für ihn geleistet hat. Da müsste er meinem Namen begegnen. Deswegen, wenn ich dieses Ei nicht kriege, machen wir eigenen Merch. Und weißt du, welches Gesicht dann darauf kommt, Markus? Deins. Das des besseren Markus.
Gut. So, ich mache mir jetzt ein Spiegelei und wünsche dir einen schönen Tag. Und freue mich, wenn wir hier nächste Woche wieder miteinander reden. Tschüss.
Yes. Ciao, Markus.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion und Produktion Yannick Schäfer. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
Schön, naja, scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
ja, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.